Clive Clarkson, nur als Randbemerkung in diesem Zusammenhang, war ein wichtiger jüngerer Schüler von Alfred Kroeber, der seine Dissertation nach zweijähriger Feldforschung in Wien zum Thema The Two Vienna Schools bei Kroeber abgab, nämlich die Wiener Schule der Kulturkreislehre von Walter Wilhelm Schmidt und die Wiener Schule der Psychoanalyse. Er verwarf beide. Was ich dabei auch interessant finde, Hartmann war einer der ersten bekennenden Homosexuellen in unserem Fach, der auch aus dieser Sicht heraus die Psychoanalyse ablehnte, weil er meinte, das führt allzu leicht zu einer Pathologisierung von gleichgeschlechtlichen Präferenzen in Form von gestörter Mutter-Sohn- oder Mutter-Vater-Rivalität, Sohn-Vater-Rivalität, während es doch viel entlastender für Betroffene sei, so Plattform, wenn man davon ausgehen könnte, dass Homosexualität und lesbische Haltungen angeboren sind. Und da half ihm natürlich der Four-Field Approach, diese Thematik ein bisschen gegeneinander abzuwägen, zu schauen, was könnte davon vererbt sein, wie manche Genetiker heute ja auch vertreten, was könnte davon erworben oder präferiert sein. Eine Diskussion, die damals, jedenfalls in dieser Generation, relativ wichtig war, um Menschen mit gleichgeschlechtlicher sexueller Orientierung ein bisschen Luftraum zu verschaffen und ihren Diskriminierungen entgegenzuwirken. In Configurations of Culture Growth während des Zweiten Weltkriegs verfasst, hat Alfred Kroeber versucht, seine Überlegungen zu kulturspezifischen Besonderheiten zu übertragen auf komplexe Gesellschaften, auf sogenannte Hochkulturen, wie man damals sagte, also nicht auf einfache vorindustrielle Gesellschaften, und dabei eine Theorie entwickelt, die ein bisschen auch über seine ursprünglich sehr festgefahrene, fast möchte ich sagen dogmatische Haltung zur Besonderheit jeder einzelnen Kultur hinaus wies, indem er versuchte zu zeigen, dass Kultur eben nicht nur so etwas ist, was immer schon da war und über den Köpfen der einzelnen Menschen schwebt und im Kiesemus fast unerreichbar verkodet ist, sondern dass es zumindest für komplexe Gesellschaften, auch da fragt man sich, ob da nicht ein Bias drinnen ist, dass es zumindest für komplexe Gesellschaften aus Kroebers Sicht klar ist, dass Kultur immer wieder von jeder Generation auch neu geschaffen wird durch die Künstler, durch die Human- und Sozialwissenschaftler, durch die Alltagskultur der einfachen Bevölkerung und dass eben hier auch immer eine aktive und kreative Komponente mit zu berücksichtigen sei. Natürlich frage ich mich als jemand, der Kroeber in seinem Studium viel intensiver zu lernen hatte als Sie. Sie wissen gar nicht, wie gut es Ihnen geht. Und sich dabei halt auch sehr kritisch mit dieser Generation von Gründervätern auseinandersetzte, warum soll das nur bei komplexen Gesellschaften gelten? Warum sollen Khoisan oder andere sogenannte einfache Gesellschaften, die Shoshonen oder wer auch immer, nicht auch Kultur nur unter aktiver und kreativer Fortführung ihrer beteiligten Menschen leben können? Also ich denke, das ist hier schon ein positiver Bias gegenüber sogenannten Hochkulturen deutlich enthalten war.
Ja, bitte. Ich darf davon aus, dass Sie diese Krise über uns ändern können, oder müssen Sie mal gleich sagen, sind Sie einmal festgelegt für Kulturen, die man
stellt? Ja. Also in der Tendenz würde ich als deklarierter Kritiker des Kroeber sagen, ersteres, es ändert sich nicht sehr viel bei diesen Kiesemwurz, so wie er es darstellt. Setzen sich die sozusagen über die Generationen hinweg doch ziemlich bruchlos fort. Und wenn wir vor allem dann die zweite Generation von viel berühmteren Schülerinnen des Gröber und des Boas näher kennenlernen werden, wird es noch deutlicher, dass diese Krise sich eigentlich nichts ändert. Ich kenne mich wirklich bei den kalifornischen Native Americans nicht sehr gut aus. Deswegen zögere ich dafür Beispiele zu geben, die Gröber selber genannt hat. Aber ja, das wäre nicht unbedingt. Das wäre etwa für indische Gesellschaften diese Thematik von Einheit und Uneinheit, über die Übung auch nachgedacht hat, aber doch mit viel mehr Historizität und Wandel und Hierarchien eben drinnen, während Gröber diese Key-Symbols von Reinheit und Unreinheit als unabänderliche Konstante, die nicht einmal viele Variationen zulässt, dargestellt hätte. Oder es wäre in vielen muslimischen Ländern, arabisch-muslimischen Ländern, bei Gröber wohl die Thematik von Erde und Schande gewesen, die als Konstante quer durch die Jahrtausende von ihm angenommen worden wäre. Ja, das sind meine Beispiele, immer wieder um Ihre Frage und nicht die, die er selber verwendet hat. Gut. Im Ende seines Lebens erkannte Gröber, dass wahrscheinlich die Phase des Bewahrens eines Boerschen Erbes zu Ende ging. Er wandte sich mehr und mehr auf außeramerikanische Entwicklungen zu. Auch nach Ende des Zweiten Weltkriegs führte beide, Gröber und Lowiewicz, des Öfteren in den deutschsprachigen Raum. Er war öfter in Wien, hatte hier auch mit dem Wiener Ethnologen und Kritiker der Wiener Schule der Kulturkreislehre Robert Heine-Geldern, der selbst die Kriegsjahre in der Migration in New York verbracht hatte, weiterhin intensiven Kontakt. Burt Falkenstein bei Glocknitz war einer der Leute, die damals von einer der großen Stiftungen unseres Vaters in Betrieb gehalten wurde als Sitzungs- und Tagungsort für internationale Kongresse. Bei einer Rückreise von Burg Wartenstein kam das Ehepaar Gröber in Frankreich erstmals an und da wurde eben Alfred Gröber schlecht und wie eben berichtet wird, kannte das Ehepaar Gröber in Paris niemanden außer den Claude Lévi-Strauss, der eilte herbei und kam gerade zurecht, um Alfred in seinen Armen sterben zu lassen. Soweit ich weiß, ist das nicht gut erfunden, aber selbst wenn es nicht stimmen sollte, wäre es gut erfunden. Tatsächlich begann ab dann bis zu einem gewissen Grad der Aufstieg der französischen Anthropologie und eine längere Phase von den 60ern weg des Niedergangs und der Krise der amerikanischen Anthropologie ab etwa den 50ern. Denken wir uns aber, bevor wir auf diese Krise näher zu sprechen kommen, den Zeitgenossen, dem studentischen Kommilitonen und generationsmäßig gleichrangigen Kollegen von Alfred Gröber jetzt zu, nämlich Robert Lowy, wie gesagt, der mir sympathischere und in Wien gebürtige. Warum ist mir Lowy sympathischer? Das hängt damit zusammen, dass dass es im deutschsprachigen Raum eine positive Komponente gibt, die unbestritten ist als Beitrag zur internationalen Anthropologie. Und das ist die, dass die deutschsprachige ethnologische Forschung irgendwas positiv gekonnt hat im Laufe ihrer langen Jahre, dann war es die Geschichte beachten. Ja? Und dieser Punkt, dass die Dinge nicht zeitlos sind, dass sie eben auch in ihrem historischen Wandel zu berücksichtigen sind. Dieser Punkt wird eben in der amerikanischen Anthropologie als von einem der ersten durch Robert Lowy gebracht. Bei Boas hatte da noch sehr, sehr stark das Moment der Diffusion eine Rolle gespielt, wenn es um Geschichte geht. Sie erinnern sich, das kam aus der Zeit, als Boas ein junger Praktikant am Museum in Berlin war, wo er von Bastian noch diese Idee nach Amerika mitgebracht hatte. Bei den Schriftlosen, die irgendwie nicht Geschichte schreiben können, da ist wahrscheinlich was anderes am Werk. Die Fusion in irgendeiner Weise. Das war so die unausgesprochene These bei Boas, allerdings eine nicht spekulative Diffusion im Sinne Bastions und nicht eine spekulative im Sinne Ratzels. Auch Gröber hatte dieses Moment der empirischen Priorität für Diffusion als bewegenden Faktor in der Geschichte der schriftlosen Völker eine große Rolle gespielt. Und seine Auseinandersetzung mit Heine Hilder dreht sich vor allem darum. Bei Robert Lowy wird hingegen wirklich ein historisches Verständnis erstmals in die amerikanische Anthropologie eingeführt, das davon ausgeht, dass es im Prinzip da wie dort bei Schriftlosen wie bei verschrifteten Kulturen und Gesellschaften dieselbe Art von Geschichte gibt. Da gibt es einen grundsätzlichen Unterschied. Die einen sind also nicht die Primitiven, wo nur ganz wenige Genies die großen Ideen hätten und das Ganze strömt von dort weg. Und die anderen seien so viel besser, weil die Schrift es eben allen zugänglich macht zu lernen, sondern im Prinzip sei der historische Prozess da wie dort wesentlich. Das ist der erste wichtige Gedanke, den Robert Lowy einbringt. Vor allem, und das ist der zweite sympathische Gesichtspunkt aus meiner Warte, bei ihm vor allem anhand nicht von irgendwelchen großen theoretischen Behauptungen, sondern anhand empirischer, konkreter Untersuchungen. Wenn Gröber der Spezialist für die kalifornischen Indigenen ist, so ist Lowy der große Spezialist für die Prärie-Indianer. The Crow Indians von 1935 ist seine große Monographie. Dabei ist er ebenso wie bei seinen späteren Magnum Opus über die Prärie-Indianer von 1954, Indians of the Plains, eben jemand, der in vielen kleinen und großen Details nachweist, wie sich auch in den indigenen Kulturen und Gesellschaften historischer Wandel etabliert hat. Und nicht etwa nur durch das Pferd und seine Einführung durch die Spanier und die damit verbundene Umwandlung von früheren Jäger- und Sammlergesellschaften zu den bekannten Prärie-Indianern, sondern auch durch eine ganze Reihe von vorkolumbischen Wanderungsbewegungen, technischen Innovationen, Entwicklungen etwa im Bereich der Verwandtschaftssysteme und so weiter und so fort. Regionale Spezialisierung, Plains, historische Komponente, weiterhin aber eine durchaus starke Beachtung des ideellen Elementes, etwa in seinem nach wie vor noch durchaus lesenswerten frühen Büchern Primitive Religion von 1922, in dem aber eben nicht nur zeitlosen Key Symbols sucht, sondern versucht, das, was man damals über nicht monotheistische und nicht verschriftete Religionen sagen konnte, auch sinnvoll für seine Studenten zusammenzufassen. Ich gestehe, ich habe Primitive Religion in meinem Schrank stehen und blättere gerne dran drumherum, auch wenn ich für Vorlesungen vorbereite. Von da weg also zwei wichtige Leistungen des Robert Lowy. Und jetzt zum Schluss noch in der Diskussion seines Schaffens irgendwo die Höhepunkte. Da ist zunächst einmal im gesamten Fach Sociocultural Anthropology oder Four-Field Anthropology die erste Geschichtsschreibung unseres Faches, die Robert Lowy 1937 vorlegt, The History of Ethnological Theory. Damals sagte man noch manchmal Ethnology auf Englisch. Fußnote, das sagt man heute nicht mehr, damit macht man sich heute lächerlich, wie etwa das Museum für Völkerkunde, das auf Englisch sich als Museum of Ethnology bezeichnet. Damit macht man sich also heute lächerlich, wenn man das tut, weil das ein mittlerweile eben sehr stark an Kolonialadministration und indigenen Verwaltung erinnernder Begriff geworden ist im Englischen, der eher den Beigeschmack einer längst verflossenen und zum Glück vergangenen Periode hat. Wenn man sich also als Museum of Technology bezeichnet, wie das Museum für Völkerkunde auf Englisch, sich aber ab nächsten April einen neuen Direktor, der das alles ändern wird, dann stellt man sich so dar, als wäre man ein Büro für Kolonial- und Indigenenverwaltung oder ein Museum für zur Schaustellung der Eingeborenen. Ja, das hört sich wirklich schrecklich an. Deswegen verwendet auch niemand sonst, außer im deutschsprachigen Raum, niemand sonst in unserem Fach das Wort Ethnologie mittlerweile. Daher wird auch unser Fach sich demnächst dieses Wortes entledigen. Nämlich auch unser Institut Kultur. Dessen ungeachtet ist The History of Ethnological Theory wirklich ein ausgezeichnetes Werk. Ich bringe gerade dieses Buch heraus, Four Traditions in Anthropology, wo die Frau von Mary Wolfe den Teil über die Geschichte der amerikanischen Anthropologie schreibt und der Frederick Barth die Geschichte der britischen Anthropologie und mein Part ist eben die Geschichte der deutschsprachigen Anthropologie. Und in diesem Band, der bei Chicago University Press nächstes Jahr herauskommt, habe ich wirklich mit großem Genuss und unheimlich viel Gewinn diese Geschichte des Faches von Robert Lowy von 1937 benutzt, zitiert, herangezogen, bin auch Neues draufgekommen, obwohl ich von ihr schon gemeint hatte, mich da gut auszukennen. Es ist ein gutes Buch, auch wenn sich vieles aus der Sicht von 1937 anders darstellt als aus der Sicht von 2003. Was Sie da drinnen zum Beispiel finden, und was heute bei der Geschichtsschreibung unseres Faches oft verloren geht, ist eben doch der gute Anteil der deutschsprachigen Ethnologie in der frühen Formation unseres Faches von der Aufklärung weg bis weit im 19. Jahrhundert. Da war Lowy natürlich als jemand, der noch im alten Europa geboren wurde und fließend Deutsch las, der geeignet, um das deutlich zu machen. Und das war eben vor dem Zweiten Weltkrieg auch sozusagen kein Problem, das um englische zuzugestehen. Dann kam der Zweite Weltkrieg. Und dann fragte sich Lowy natürlich auch als Mensch jüdischer Herkunft, wie der Name andeuten lässt, wo komme ich denn eigentlich her, dass dort die Mehrheit alle meinesgleichen umbringt und umgebracht hat. Und so schrieb Robert Lowy in seinem hohen Alter, quer durch die Kriegsjahre hindurch, wiederum was Neues, was bis dahin noch niemand unter den Ethnologen gemacht hatte, nämlich den Versuch einer ethnologischen und anthropologischen Analyse der eigenen Kultur, der Herkunftskultur, der Mehrheitskultur. The German People erschienen 1945, ist ein bemerkenswertes Buch, weil es eben wirklich das entsetzte Grauen mit der Zuneigung zu einem rationalen Nachdenken über Deutschland versucht zu verbinden. Ich wage nicht zu beurteilen, ob es ein gutes Buch ist, aber es ist das erste Buch seiner Art, wo ein berühmter Anthropologe versucht, die eigene Kultur systematisch mit anthropologischen Mitteln und nicht mit Anekdoten und lustigen Begebenheiten, als sie noch ein kleiner Hut waren und so weiter, zu analysieren. Insofern, ja, auch das sollte nachgeschlagen werden. Auch hier scheint es mir wichtig zu sehen, dass es schon seit vielen, vielen Jahren, seit mehr als einem halben Jahrhundert in unserem Fach eigentlich üblich geworden ist, mit Lowy und mit ein paar anderen auch Mehrheitsgesellschaften in den Industrieländern mit den Mitteln der Anthropologie zu untersuchen und wir uns seit langem nicht nur oder ausschließlich mit sogenannten nicht industriellen oder schriftlosen oder kleinen oder einfachen Gesellschaften alleine auseinandersetzen. Allein deswegen denke ich, gilt es logisch, Versuche 1945 zu würdigen und zu schätzen.
Ich kann den Titel nicht entgegen, wenn es wenn die Kultur analysiert wird. Warum dann Sharon People? Das müsste doch heißen, Sharon People's Cultures. Man denkt ja, das schreibt ein Amerikaner, 1945 ist eine Abrechnung oder er verteufelt die Deutschen, wenn das so lautet. An die Kultur denkt man doch da a priori nicht bei dem Titel.
Ja, sein Argument war, dass es der Volksgedanke war, der die verschiedenen Gruppierungen des deutschen Sprachraums zusammengehalten hatte während dem Zweiten Weltkrieg. Also People ist schon ein Anspielung auf Volk. Und sein Argument im Laufe des Buches ist eigentlich, dass es viele verschiedene Kulturen im deutschsprachigen Raum gibt. Etwa in Österreich mehrere die bayerische Sicherung in einiges von ostpreußischen Verhältnissen unterscheidet. Von daher würde ich meinen, ist sein Titel etwas gemeint gewesen. Ja? Irreführend im Sinne der Kultur, des Kulturrelativismus ist es schon. Da haben Sie schon recht, weil sozusagen eine einheitliche deutsche Kultur nimmt er nicht an. Ja, andere Fragen. Kröber und Lowy. Die erste Generation. Ich habe mit meinen Sympathien nicht in den Berg gehalten. Ich mag den Gröber halt schon seit ich 23 bin, nicht besonders, aber wenn Sie jetzt zu wahnsinnigen Gröber-Fans werden, dann können Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit trotzdem eine sehr gute Karriere mit die Prüfung bekommen, auch wenn Sie mich dabei mit einer Brandrede für das Super-Organic zeigen wollen, dass meine Präferenzen nicht stimmen. Also es wird sicher keinen Nachteil für Sie haben, wenn Sie andere Präferenzen als ich haben. Gut. Ich denke, wir haben genug Zeit, um uns den beiden viel bekannteren, den drei viel bekannteren Autorinnen der zweiten Generation nach Boas zuzuwenden. Diese zweite Generation von Boas Schülern merken Sie sich bitte ebenso gut und genau wie die erste. Es ist allerdings leichter, weil die alle viel bekannter sind. Die sind alle deswegen viel bekannter, weil sie die meistverkauften Werke in unserem Fach überhaupt publiziert haben, die jemals geschrieben wurden. Die Ethnologie, / Kultur- und Sozialanthropologie, kennt man außerhalb unseres Faches zu zwei Drittel wegen dieser beiden Frauen und wegen dieser beiden Bücher. Und daher fliegen Sie gnadenlos durch, wenn Sie diese beiden Frauen und diese beiden Bücher nicht kennen oder mal 5 Minuten nach in Pause brauchen. Das ist klar. Ja, also ich sage es ja offen, wie die Dinge bestellt sind und in dem Fall gibt es kein Verhandeln. Die Ruth Benedict mit ihrem Klassiker Titans of Culture ist hier gemeint und die Margaret Mead mit ihrem Klassiker Coming of Age in Samoa ist hier gemeint. Wie gesagt, die meistverkauften Bücher und das Faches aller Zeiten. Bestsellers of all time. Margaret Mead 1928. Ruth Benedict 1934. Bei aller Kritik, die Sie jetzt von mir über diese zwei hören werden, will ich doch auch sagen, in meinem Selbstverständnis bin ich jedenfalls da ausgewogener als Gröber gegenüber. Da gestehe ich ein gewisses irrationales Element zu. Bei Mead und Benedict bin ich zwar auch sehr kritisch und skeptisch eingestellt, aber ich meine, die beiden haben auch ihre Verdienste. Das heißt, wenn ich jetzt über ihre kritisierenswerten Seiten spreche, dann will ich Ihnen gleich vorankündigen, dass wir auch etwas über Ihre Verdienste wissen sollen. Und zu den Verdiensten zählt ganz einfach als erstes, alles andere kommt dann später, dass Sie unser Fach über alle Maßen hinaus popularisiert haben. Was Numismatik ist, das versteht der Laie nicht unbedingt, wenn man ihm nicht sagt, das ist die historische Münzkunde und dann fragt man noch immer, wozu brauchen wir das. Aber was Anthropologie ist, zumindest im englischsprachigen Raum, das wissen alle, it's the study of culture, period. Ja? Anthropologie ist das Studium von Kultur, Punkt. Das wissen alle und verstehen alle in dieser Welt, Damen und ihre Werke. Und das ist schon ein Verdienst. Wissenschaft weithin bekannt und popularisiert zu machen, davor ziehe ich schon mal im Prinzip meinen Hut, vor allem wenn es gut gemeint ist. Das Ergebnis war nicht immer so gut wie die Intentionen, aber da darf man schon auch den Weg für die Tat nehmen. Diese zweite Generation von Boas Schülern, Schülerinnen, zeigt im Übrigen aber auch eines auf, was uns bitteschön weder die Soziologie noch die Geschichtswissenschaft noch die, ich weiß nicht, Psychologie, sondern etwas nachmachen kann, dass es bereits in den 20er und 30er Jahren so war, dass in einem Fach Frauen eine führende Rolle spielen. Sollte schon deutlich gemacht werden. Ist ja nicht so, dass man sich genieren muss. Im Gegenteil finde ich eine positive, frühzeitige Vorwegnahme von einem Faktor, der anderswo erst viel später und gegen sehr viel mehr Widerstände möglich war. Warum also das Kritisierenswerte an Edward Sapir, an Margaret Mead und an Ruth Benedict? Deswegen, wie ich auch in dieser Hinsicht wenigstens lesenswerten Beitrag in den Erkundungen über Geschichte unseres Faches deutlich machte, weil es hier um eine Festschreibung des Kulturrelativismus ging, die das, was Robert Lowy anders machen wollte, noch einmal hinwegging. Und den Versuch der Wiederbelebung des Kulturrelativismus durch Schröber verstärkte und fortsetzte. Wie war das? Auch hier, glaube ich, ist eine kleine Komponente von, sagen wir mal, Wissenssoziologie angebracht. Sapir, Mead und Benedict waren über viele Jahre hinweg ein Dreigespann. Es ist auch nachgewiesen, dass sie in wechselseitigen Konstellationen sozusagen ein Liebesgespann waren und ich finde das nicht wahnsinnig bemerkenswert, aber es verweist darauf, dass sie doch sehr intensiv eben auch in ideeller Hinsicht miteinander verstrickt waren, die und jeweils ihre Überlegungen von einem ähnlichen Zentrum aus entwickelt haben. Und dieses ähnliche Zentrum sagt, verwendet etwas, Boas gesagt hat, neues Leben. Und dafür trug Edward Sapir die linguistische Komponente bei, Margaret Mead sehr stark die Komponente der Sozialisation, der Betonung von Sozialisation, und Ruth Benedict sehr stark die Seite von Kultur und Key Symbols. Edward Sapir griff die schon bei Boas stark angelegte Berücksichtigung sprachlicher Überlegungen auf. Seine wichtigsten Seiten, Arbeiten sind in diesen Selected Writings in Language, Culture and Personality von 1949 enthalten. Wir werden uns mit ihm, so wie ich die Zeit jetzt abschätze, besser das nächste Mal noch kurz befassen. Aber was ich hier schon vorwegnehmen möchte, in Hinsicht bitte jetzt schon, ist die Tatsache, dass er vor allem allem deswegen bekannt wurde und in die Geschichte sowohl der Anthropologie wie der Linguistik eingegangen ist, weil er der Verfasser der sogenannten linguistischen Relativitätstheorie ist, die er zusammen mit seinem Dissertanten Benjamin Wolf entwickelt hat. Was die linguistische Relativitätstheorie ist, das möchte ich doch ein bisschen detaillierter und jetzt nicht unter Zeitdruck am Beginn des nächsten Males mit Ihnen diskutieren, weil das für mich sozusagen das Faszinierendste dieser Entwicklung ist, die an sich aus meiner Warte die Sackgasse des Kulturrelativismus insgesamt doch markiert. Margaret Mead und Ruth Benedict waren also jeweils von anderen theoretischen Interessen geleitet, aber doch gemeinsam darum bemüht, das, was der Bier mit linguistischen Mitteln tat, auf ihre Weise ebenfalls zu tun, Boas scheint Gedanken und neues Leben zu verleihen. Mead war an Sozialisation interessiert und versuchte, was war damals gang und gäbe im Bereich von Jugend und Kindheit, die Psychoanalyse, wie schon kurz erwähnt, versuchte den Kulturrelativismus mit psychoanalytischen Mitteln, also mit Ideen von Sigmund Freud, zu vertiefen und zu verfestigen. Von daher ihre berühmten Studien zu Kindheit und Jugend in Samoa einerseits und in New Guinea andererseits bei bestimmten Gruppen. Sie ist zutiefst kritisiert worden, in einer teilweise ungerechtfertigten Weise von einem bekannten australischen Anthropologen nach ihrem Tod, Barry Freeman, der allerdings in einem Punkt schon recht hat, ihre Darstellung des Lebens von jungen Mädchen in Samoa von 1928 ignoriert, dass es zu jener Zeit unter kolonialer Verwaltung eine Eindämmung von Gewalt gab, die aber dennoch da war, dass es im Leben junger Mädchen unter anderem auch systematische Vergewaltigungen gab, die Margaret Mead einfach nicht wirklich wahrnahm in ihrem Versuch, sozusagen aus populärwissenschaftlichem Interesse heraus, das Leben junger Frauen in Samoa sozusagen in der von den Zwängen der Zivilisation befreiten Idylle anderswo so positiv wie möglich darzustellen. Von daher, ja, Sie merken, ich bin da verhalten. Ja, die Margaret Mead hat vieles an der Ethnographie Samoas und New Guineas falsch, fehlerhaft dargestellt. Aber sie war auch einer der ersten Ethnografinnen in dieser Zeit. Sie hat wohl zu schnell versucht, auch die örtliche Sprache zu lernen. Sie hat zu stark auch versucht, sich einer Alternative unter primitiven Gesellschaften und Anführungszeichen zu verschreiben, die irgendwie ein Gegenbild zur westlichen Gesellschaft sein könnte. Trotzdem, dennoch also, naja, dass der aufklärerische Input von ihrem Werk, zumindest in der anglophonen Welt, ein gigantischer war. Einfach zu zeigen, es muss nichts überall und immer so sein, wie es bei uns üblich ist. Es kann auch anders gehen. Es gibt Alternativen zu dem, was uns für selbstverständlich erscheint. Das war schon, zumindest von der ethischen Seite her, etwas, was ab dann bei unserem Fach geblieben ist. Lasst uns doch darüber nachdenken, wie es in anderen Kulturen zugeht, zu diesem oder jenem Thema, um zu verstehen, dass das, was wir damit tun, nicht das normale und selbstverständliche unbedingt ist. Und das erlaubt uns vielleicht über Alternativen und Gegenentwürfe auch für uns nachzudenken. Das kommt uns sehr stark von mir her. Ruth Benedict ist nicht von Sigmund Freud geprägt, sondern von Nietzsche. Und von Nietzsche her, manchen Schriften dieses exzentrischen Philosophen der Jahrhundertwende Deutschlands kommt dann ihr Versuch, Key Symbols weniger durch freudsche, psychoanalytische Kategorien zu fassen, als durch Charakterentwürfe. In Patterns of Culture untersucht sie, vergleicht sie sogar, was an sich ziemlich untypisch für den Kulturrelativismus ist, verschiedene indigene nordamerikanische indianische Gesellschaften, um in diesem Kontrast herauszuarbeiten, dass jede dieser von ihr untersuchten Gesellschaften quasi einen anderen Persönlichkeitstypus präferiert. Die einen folgen einem, wie Nietzsche das nennt, eher dionysischen Charakter. Der Dionysos ist ein griechischer Gott, der im Prinzip dem Bacchus entspricht, also dem für Feste und das Feiern und das Trinken zuständigen Herrn. Und daneben gibt es den Apollo, den eher für das Recht, für die Strafen, für das Bewahren der Ordnung zuständigen Gott. Nietzsche spricht also schon in seinen Schriften von dionysisch und apollinisch, und so entwickelt Ruth Benedict ihre Typologie von einigen von ihr verglichenen nordamerikanischen Gesellschaften. Die einen seien eher dionysisch, extrovertiert, feiern, fröhlich, lustig, wir werden keinen Richter brauchen und so weiter und so fort. Man ahnt, welche Lokalgesellschaft da noch dazu passen könnte, wenn man notwendig Anhänger wäre, die innerische nämlich. Und die apollinischen seien eben eher die Introvertierten, die eher auf Einhalten der Regeln und strenger Ordnung. Na gut, als spielerischer Versuch kann das ja noch in der damaligen Zeit irgendwie als interessant angenommen werden, als diskussionswürdig. Würde ich auch so sehen. Das Schlimme ist, dass das eben so populär wurde, dass man unser ganzes Fach damit identifiziert, zum Teil bis heute noch. Das sind die Ethnologen, die sagen, die Zulu sind extrovertiert und die Franzosen sind lustig und die Deutschen sind grimmig. Das sind natürlich, wenn man es auf eine so popularisierte Weise betreibt, nicht nur schlimme Stereotypisierungen und Vermalerungen ganzer Kulturen, sondern zugleich wird dem Ganzen auch noch die akademische Weihe der Seriosität verliehen. Schlimm genug, ja, von daher schwere Vorbehalte meinerseits, und da bin ich Sie schon überzeugen. Da bin ich nicht ganz so einfach bei der Prüfung umzustimmen, wenn Sie mir sagen, dass Sie Benediktanerin sind. Dazu kommt noch eines. Die ganze Gruppe, aber vor allem Ruth Benedict und auch zum Beispiel Sir Biermann während des Zweiten Weltkriegs, als Anthropologen im Kriegseinsatz. Nachdem ich persönlich der Meinung bin, dass Krieg zwar schlecht, aber der Zweite Weltkrieg von einer Seite eher ein gerechter Krieg war, kann ich daran nichts Schlimmes finden. Allerdings war es so, dass die Arbeiten dieser Anthropologen unter Federführung von Ruth Benedict mehr und mehr zu so einer Art von Schule gerieten, die sich Culture and Personality Richtung nannte. Wo also, wie zuvor kurz beschrieben, bestimmte Kulturen durch die Analyse unterstellt wurde, dass bestimmte Persönlichkeitstypen besonders hervorheben und prägen und stärker belohnen als andere. Etwa, dass bestimmte Kulturen eben besonders dionysisch seien. Und diese Culture and Personality Richtung erhielt im Zweiten Weltkrieg vom Verteidigungsministerium, aber auch vom Propagandaministerium der USA enorm hohe Budgetsummen, um die Kultur der Kriegsgegner zu studieren. also Nationalcharakterstudien zu machen. Und aus diesen Studien entstand dann bezeichnenderweise 1945 das zweite große Buch von Ruth Benedict, Chrysanthemum and the Sword, Chrysantheme und Schwert, die große Studie über Japan. Jetzt gehen wir über USA. Ganz abgesehen davon, dass natürlich unter den damaligen Umständen dieses Buch keineswegs auf irgendwelchen Feldforschungen beruhen konnte, was schon ein Mangel ist bei ethnologischen Studien. Weil ich war niemals in Japan gewesen. Lowy doch ziemlich oft auch nach seiner Auswanderung im deutschen Sprachraum. Ist eben diese Charakterisierung der japanischen Gesellschaft unter den Bedingungen, unter den verständlichen Bedingungen der Kriegsführung im Zweiten Weltkrieg zwar darum bemüht, möglichst eindeutige Charakterisierungen, die Japaner sind, so und so aufzustellen, aber dennoch, das, was für einen bestimmten Zweck vielleicht damals gerechtfertigt sein mag, also wie gesagt, wenn man nicht der Meinung ist, dass der Zweite Weltkrieg von einer Seite her gerechtfertigt war, dann könnte man das so sehen. Und ich selber meine, dass Wissenschaft sich gerade gegenüber angewandten politischen Interessen doch möglichst viel freier halten sollte, um ihre Unabhängigkeit zu bewahren. War das eben hier nicht so. Es waren wirkliche Auftragsstudien. Und das Ergebnis ist eben jenes. Tragischerweise, und das ist die Sackgasse des Kulturrelativismus, wurden diese Schriften, die populärsten, die aus angewandten politischen Zwecken heraus versucht haben, komplexe Gesellschaften so einfach wie möglich darzustellen, das heißt so stereotypisieren, wie es seither nie und nimmer Ethnologinnen und Ethnologen ansteht, an der Kultur darzustellen. Und daher also meine Skepsis, speziell was Ruth Benedict betrifft, was die guten und positiven Eigenschaften dieser beiden Autorinnen angeht, so werde ich beim nächsten Mal zusammen mit Edward Sapir's Darstellung bemühen, das man zu der Ehrenleiter zu sagen, was da noch ist.